Am Anfang sind wir alle Zwitter. Bis zur 6. Schwangerschaftswoche trägt jeder Fötus anatomische Anlagen für beide Geschlechter in sich. Erst danach prägen die Gene unsere Geschlechtsdifferenzierung. Aber nicht immer. Manche Menschen können anatomisch nicht eindeutig in das binäre Geschlechtersystem eingeordnet werden. Andere identifizieren sich nicht als Mann oder Frau, obwohl sie es medizinisch betrachtet wären. Die intersexuelle Person Vanya von der Kampagne Dritte Option hat vor dem Bundesverfassungsgericht für die Möglichkeit eines dritten Geschlechts geklagt und Recht bekommen. Der Gesetzgeber muss nun bis Ende 2018 eine Neuregelung schaffen. Das 69. Zeitforum Wissenschaft hatte zur Diskussion über die Folgen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum dritten Geschlecht in die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften eingeladen. Die Moderatoren sind Andreas Sendker, Die Zeit, und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk.
Verehrte Anwesende, schon diese Anrede zeigt, es ist auch sprachlich durchaus herausfordernd, über Intersexualität zu reden, denn das, meine sehr verehrten Damen und Herren, hätte Anwesende ausgeschlossen. Und das, sagte das Bundesverfassungsgericht Ende vergangenen Jahres, soll in Zukunft nicht mehr sein. Die traditionelle Einteilung der Personenstandsregister in Mann und Frau verletzt die Persönlichkeitsrechte der bis zu 160.000 Bundesbürger, die ohne eindeutiges biologisches Geschlecht geboren werden. Unser intersexueller Gast Vanya hat dieses Urteil erstritten. Was folgt jetzt daraus, politisch, juristisch und in unser aller Alltag?
Darüber diskutieren beim 69. Zeitforum, wie gesagt, Vanya von der Kampagne Dritte Option. Vanya hat vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt über diese dritte Option. Und der Gesetzgeber muss nun bis Ende 2018 eine Neuregelung schaffen. In der Runde vertreten Professor Hertha Richter-Apelt, ehemalige stellvertretende Direktorin des Instituts für Sexualforschung und forensische Psychiatrie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung, und Volker Beck, die Grünen, Publizist und Mitglied des Deutschen Bundestages von 1994 bis 2017.
Vanya, da war schon der erste Stolperer in der Sprache. Ich nehme an, das passiert Ihnen öfter, oder?
Ja.
Wie gehen Sie damit um?
Naja, eine Möglichkeit ist natürlich, weswegen ich jetzt auch hier bin, zu versuchen, im Allgemeinen mehr Menschen zu erklären, dass es eben nicht nur Männer und Frauen gibt. Und mir ist natürlich selber bewusst, weil ich ja auch selber damit groß geworden ist, dass das eben ein langer und auch komplizierter Prozess sein kann, Vorstellungen, die ich von klein auf beigebracht bekommen habe, vielleicht irgendwann auch loszulassen.
Das fängt schon ein bisschen bei Ihrem Namen an, denn Sie sind nicht mit diesem Namen im Personenstandsregister eingetragen, sondern mit einem anderen. Den hier haben Sie sich gewählt. Warum?
Naja, zum einen, weil es mir, obwohl ich jetzt natürlich auch mit meinem Gesicht sozusagen erkennbar in die Öffentlichkeit gegangen bin, doch ganz lieb ist, wenn ich an manchen Stellen auch immer noch mal wieder selber entscheiden kann, wie viel über Persönliches ich jetzt teilen möchte oder nicht, und sich das natürlich noch mal verändern würde, wenn ich jetzt hier mit meinem kompletten Namen, der auch in meinem Pass steht, auftreten würde. Und zum anderen aber natürlich auch, weil Vanya eben zu den Namen gehört, die je nachdem in welchem Kontext eben auch männlich oder weiblich wahrgenommen werden können.
Mein Kollege Wolfgang Janisch von der Süddeutschen Zeitung hat Sie getroffen und schreibt sein Erstaunen auf. Ich lese das mal kurz vor. Man trifft Vanya und denkt, er hat ja einen Bart. Oder sie. Ein Bart, das muss doch in diesem Zusammenhang ein Statement sein. Nur was für eines? Ist es eines?
Ich glaube, das muss ja nicht alles, was ich jetzt tue, direkt ein Statement sein. Wenn es ein Statement ist, dann vielleicht ein Zeichen dafür, dass auch wenn ich das gerne hätte, es eben nicht auch immer ganz so einfach ist in dieser Welt, die ja eben immer noch meistens nach Männern und Frauen unterscheidet, als eine Person, die auch direkt vom ersten äußeren Eindruck her da nicht zugeordnet wird, durch meinen Alltag zu gehen. Also ich kenne das auf jeden Fall, aber ich finde, für mich zum einen, dass es sich gerade gut anfühlt, aber es ist jetzt auch so, dass ich schon sagen würde, dass es damit zu tun hat, dass es sich ein bisschen weniger anstrengend anfühlt. Mhm.
Volker Beck, die Sprache zeigt die Kompliziertheit des Umgangs für uns mit diesem Thema. Das Zeitforum heißt eigentlich das dritte Geschlecht, aber die Frage ist eigentlich die nach der dritten Option. Wie bewerten Sie dieses Urteil vom Anfang November 2017 und wo sehen Sie mit dem Blick auf 31.12.2018 die Regelung dieser Option? Wird es einen dritten Eintrag, eine dritte Option geben oder werden wir zukünftig gar kein Geschlecht mehr angeben?
Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber ja die Fragen offen gelassen. Es hat nicht offen gelassen, was der Auftrag des Gesetzgebers ist, nämlich alle Menschen in ihrer geschlechtlichen Identität zu respektieren, so wie sie sind. Und das kann er eben unterschiedlich tun, indem er sagt, das Geschlecht als rechtliche Kategorie brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir verzichten künftig darauf, verwaltungsrechtlich die Zuordnung zu Geschlechtern vorzunehmen. Das wäre sicher im Punkto Ausdruck von Respekt das Unkomplizierteste. Gleichzeitig wäre es aber auch eine große Umgewöhnung für die gesamte Gesellschaft, die gelernt hat, mindestens in zwei Geschlechtern und zukünftig vielleicht in mehr Optionen zu denken. Wir brauchen auch das Geschlecht in bestimmten rechtlichen Bereichen noch, wenn wir die weiter regeln wollen. Das fängt an bei der Frage der Frauenförderung. Also wenn wir uns aktiv darum kümmern wollen, dass Frauen mindestens 50% in allen gesellschaftlichen Bereichen, in der Wirtschaft, in Führungspositionen vertreten sind, müssen wir irgendwie feststellen, ob es der Fall ist oder ob wir Fördermaßnahmen in bestimmten Bereichen noch ergreifen müssen und wie wir diese Fördermaßnahmen so aufsetzen, dass sie auch die Richtigen fördern und nicht diejenigen, die sowieso immer schon an den Fleischtöpfen sitzen. Also wenn wir an diesem Punkt das Patriarchat noch bearbeiten wollen und überwinden wollen, kommen wir nicht darum, irgendwie die Geschlechtszugehörigkeit irgendwie festzustellen. Und dann müssen wir es aber halt in einer Art und Weise tun, dass wir den Menschen gerecht werden. Ich werbe übrigens dafür, ich habe ja in der Vorbereitung auch einen dicken Wälzer hier vom Familienministerium meine Untersuchung gesehen und auch einen Vorschlag für einen Gesetzentwurf. Ich werbe für ein anderes Wording. In diesem Gesetzentwurf steht drin, wir wollen Gesetze machen, die die geschlechtliche Vielfalt fördern. Da ist wahrscheinlich außerhalb dieses Raumes bei ganz vielen Leuten, was wollen die jetzt machen? Die wollen jetzt Leute also zu irgendetwas anstiften, worauf sie nicht selber nicht kommen. Nein, es geht nicht darum, jetzt eine neue Ordnung zu etablieren, um die Menschen umzuerziehen, sondern es geht darum, die Gesellschaft so auszurichten, dass jede und jeder Mensch respektiert wird, so wie er ist, in seiner geschlechtlichen Identität, in seiner sexuellen Orientierung, in seinem Geschlecht. Und mehr und nicht weniger geht es. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir darüber reden, weil wenn wir das Ganze so als Progressistenprojekt kommunizieren, dann sind die Leidtragenden die Menschen, die eine Lösung in diesen Fragen brauchen, um ihren Alltag ohne Konflikte mit ihrer Umwelt leben zu können. Deshalb muss man da genau darauf achten in unserer Sprache einerseits, wie schaffen wir es tatsächlich, jeden anzusprechen, wenn wir alle ansprechen wollen? Und ich glaube, da müssen wir alle dazulernen. Und wir müssen aufpassen, dass wir eben in der Gesellschaft nicht unnötige Abwehrreaktionen von Leuten, die nur auf so etwas warten, provozieren, obwohl es eigentlich eben nicht darum geht, dass in ihrer Lebenswelt etwas sich ändern soll, wenn sie so glücklich sind mit der binären Ordnung bislang, wie sie waren. Sie sollen bloß Menschen, die nicht in diese Ordnung passen, eben mit Respekt denen gegenübertreten. Das ist das Einzige, was wir verlangen. Wir verlangen nicht, dass irgendjemand anders leben soll, als er gerne leben möchte.
Frau Professor Richter-Appelt, binäre Geschlechter, das ist ein Begriff, glaube ich, den viele bisher gar nicht kannten, die wahrscheinlich möglicherweise irgendwie an Computer oder irgendwelche anderen Softwareanwendungen denken. Also ein Begriff, der sich dann in der Gesellschaft doch eigentlich ja nicht wirklich durchgesetzt hat oder nicht groß bekannt geworden ist. Geklagt hat Vanya und es geht eigentlich um Intersexuelle. Aber es gibt auch Transsexuelle. Wie schätzen Sie das Urteil ein in Bezug auf Transsexuelle und auf Intersexuelle. Erfasst es beide, umfasst es beide oder grenzt es in gewisser Weise auch schon wieder aus?
Also ich möchte gerne vorweg sagen, ich beschäftige mich mit dieser Frage seit, ich kann sagen, 40 Jahren. Und als ich anfing, damit mich zu beschäftigen, wusste ich, was ein Mann und eine Frau ist. Oder ich glaubte es zumindest zu wissen, heute weiß ich es nicht mehr. Also je länger Sie sich damit auseinandersetzen, umso schwieriger ist diese Frage überhaupt zu beantworten. Aber erstmal zu Ihrer Frage, damit die Begrifflichkeiten klar werden. Wir haben auf der einen Seite diesen Begriff der Transsexualität, der übrigens wahrscheinlich aus unserem Wortschatz auch verschwinden wird, aber noch ist er ja zumindest im medizinischen Bereich üblich. Darunter verstehen wir Menschen, die, was ihren Körper angeht, unauffällig sind. Trotzdem das Gefühl haben, vom Erleben her gehören sie, stimmt ihr Erleben nicht mit ihrem Körper überein. Also sie haben einen männlichen Körper, der ist völlig unauffällig, haben das Gefühl, dass sie entweder sich als Frau erleben oder vielleicht auch dazwischen, und dann kommen wir zu der Gesetzesfrage. Was anderes ist die ganze Gruppe der Intersexuellen. Bei den Intersexuellen handelt es sich um Personen, wo körperlich in irgendeiner Form in der Entwicklung etwas insofern auffällig ist, als entweder der Chromosomensatz nicht typisch männlich oder weiblich ist oder das äußere Erscheinungsbild nicht typisch oder männlich oder weiblich ist. Und was ganz wichtig ist, die Personen der Transsexualität, mit Transsexualität sind meistens Personen, die von sich aus auf andere zugehen und sagen, ich erlebe mich anders. Bei der großen Gruppe der Intersexuellen gibt es solche, die geboren werden mit einem auffälligen Geschlecht und wo man bei der Geburt gar nicht weiß, wie man sie zuordnen soll. Deswegen brauchen wir auch dieses Gesetz, dass das erstmal offen bleibt. Aber es gibt eben auch eine große Gruppe von Personen, die erst in der Pubertät auffällig werden, weil ihre Pubertätsentwicklung nicht typisch verläuft. Also zum Beispiel ein Kind, das als Mädchen erstmal geboren wird, erzogen wird, plötzlich in der Pubertät so vermännlicht, dass es eine tiefe Stimme bekommt, einen Bartwuchs bekommt und so weiter und so fort. Und da ist es so, dass erstmal auch andere, die natürliche Person selber, aber andere auf dieses Kind zugehen und sagen, irgendwas ist mit diesem Kind anders und versuchen, das zu behandeln. Aber es gibt auch eine große Gruppe, und dann komme ich auf die Zahl zu sprechen, von Personen, die wir wahrscheinlich im Medizinbereich überhaupt nie wirklich erfassen, weil sie vom äußeren Erscheinungsbild unauffällig weiblich sind, einen männlichen Chromosomensatz haben, unfruchtbar sind, aber unter Umständen überhaupt nie beim Arzt auftauchen, weil sie nicht in Behandlung gehen müssen. Das heißt, es gibt eine große Dunkelziffer und deswegen ist es schwierig, irgendeine Aussage zu machen zu den Zahlen. Aber der wichtige Punkt ist eben diese Unterscheidung zwischen Personen, die biologisch unauffällig sind, sich anders erleben, und all diesen Personen, die in irgendeiner Form eine biologische Entwicklung machen, die untypisch ist. Nun ist die Frage, ob dieses Gesetz, das jetzt angedacht wird, nur für die Gruppe der Intersexuellen trifft, also für diejenigen, die sagen, ich erlebe mich nicht eindeutig männlich oder weiblich, oder ob es unter der Gruppe der Transsexuellen vielleicht auch Personen geben wird, was ich glaube, die sagen, mein Erleben stimmt nicht mit meinem Körper überein, aber es ist auch nicht genau das andere Geschlecht, sondern unter Umständen auch dazwischen. Sodass ich mir durchaus vorstellen kann, dass auch unter dieser Gruppe Personen, es Personen geben wird, die sagen werden, ich möchte anders eingetragen sein als männlich oder weiblich.
Vanja, es hieß biologisch auffällig, und allein diese Formulierung, ich will die nicht zu nahe treten, aber zeigt aus meiner Sicht schon sozusagen die sprachliche Problematik, mit der wir, und die ja vielleicht auch Unfähigkeit eigentlich, dieses Thema zu diskutieren. Biologisch auffällig, finden Sie das einen passenden Begriff oder würden Sie einen alternativen vorschlagen?
Naja, auffällig, ne, ist natürlich immer die Frage, also ich finde es immer ganz schön auf jeden Fall zu sagen, dass eben auch Intersex oder eben auch Trans, dass es halt einfach Varianten von Geschlecht sind sozusagen. Natürlich ist es ja eben so, dass es eine gewisse gesellschaftliche Norm gibt, und dann muss man natürlich auch irgendwie einen Weg finden, das so zu benennen oder zu beschreiben, dass es eben aber trotzdem nicht stimmt, dass genau alle Körper oder dass genau alle Menschen eben dieser Vorstellung entsprechen.
Sie haben mal gesagt, dieses Gerichtsurteil ist eine krasse Chance für einen neuen Blick auf die Welt. Das haben Sie mal in einer Diskussion im Deutschlandfunk schon mal gesagt. Was bedeutet das? Was ist der neue Blick auf die Welt?
Naja, also ich würde eben sagen, dass es natürlich einfach ein sehr, sehr großes oder starkes Zeichen für eine Akzeptanz ist. Also meistens ist es so, gerade dann im Thema Intersex, die ersten Personen, die das mitbekommen, sind MedizinerInnen und die sehen das nicht als eine Variante von Geschlecht, sondern eben oft immer noch als eine Form von etwas, was krank ist oder etwas, was wieder angepasst oder richtig gemacht werden muss, leider. Und einfach dem gegenüber so ist wie eine doch sehr offizielle Bestätigung dafür zu haben, dass es eben einfach okay ist und dass es eben auch nichts ist, was verändert, angepasst oder weggemacht werden muss. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl.
Aber diese dritte Option, die schafft ja in gewisser Weise auch eine Sichtbarkeit. Die Frage ist, will man die haben? Ist die gewollt? Oder glauben Sie, dass es eine Selbstverständlichkeit sein kann oder werden kann, ist wahrscheinlich besser formuliert, diese Sichtbarkeit auch wirklich in die Gesellschaft zu adressieren?
Naja, natürlich ist so eine Sichtbarkeit erstmal auch irgendwie was sehr Zweischneidiges, ne? Weil es einerseits natürlich, also wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, den großen Wunsch gibt sozusagen, das als Teil von mir auch leben und nach außen tragen zu können und es natürlich trotzdem immer noch auch eine gewisse Angst davor gibt, wie dann die Reaktionen darauf sind oder vor eventuellen Ablehnungen. Und ich denke, das ist halt immer so ein Prozess, oder man hat es ja auch in den Reaktionen auf das Urteil oder in so bestimmten rechten Gegenbewegungen gerade gesehen. Natürlich heißt Sichtbarkeit natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, sich angreifbar zu machen. Aber ich denke halt, um zu einer richtigen Akzeptanz zu kommen, ist es trotzdem ein notwendiger erster Schritt sozusagen, weil anders geht es ja gar nicht.
Aber es muss auf Freiwilligkeit beruhen.
Klar.
Ich glaube, wenn das Gesetz sagen würde, jeder muss eingetragen werden, der irgendeine Form von Intersexualität hat, dann glaube ich, haben wir nichts erreicht.
Nee, dem würde ich auch definitiv zustimmen, natürlich.
Frau Richter-Appelt, es gab aber schon mal eine ganz andere gesellschaftliche Selbstverständlichkeit, damit umzugehen. Das liest man nach, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, in einem Paragraphen des preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794. Das legt nämlich fest, wenn ein Mensch mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren wird, sollen die Eltern zunächst mal entscheiden, nach welchem Geschlecht sie dieses Kind erziehen wollen. Ab dem 18. Lebensjahr soll dieser Mensch aber selbst entscheiden können, wie er sich denn definiert. Was ist seither passiert, dass wir sozusagen erstmal so durch eine in dieses binäre System sozusagen wieder geraten sind? Sie haben vorhin im Vorgespräch mal gesagt, es waren die Möglichkeiten der Medizin. Also es war damals nicht therapierbar, nicht behandelbar, nicht korrigierbar. Und in dem Moment, wo die Medizin die Möglichkeiten hatte, sowohl chirurgisch als auch hormonell, eine Geschlechtsbestimmung, eine Vereindeutigung des Geschlechts vorzunehmen, hat man das eben auch stärker gemacht. Ist es die Entwicklung?
Das ist sicherlich ein Aspekt, aber ich glaube, in Deutschland darf man natürlich das Dritte Reich nicht vergessen, wo Intersexuelle ja auffällig waren in dem Sinn, dass sie Behinderte waren, wie eben andere Behinderte auch. Und wir wissen alle, wie mit ihnen umgegangen wurde. Aber das ist ein Aspekt. Aber der andere Aspekt ist schon der, dass ich glaube, dass also es gibt einen Namen, der in dem Zusammenhang immer wieder fällt. Das ist John Money, ein Psychologe aus Amerika, dem allerdings sehr viel Unrecht getan wird, weil der wirklich bemüht war, diesen Menschen zu helfen, aber eben gemeint hat, es ist wichtig, dass andere Personen, teilweise sogar die Betroffenen selber, nicht erfahren, was mit einer betroffenen Person los ist. Sein Ansatz war, wenn es irgendwie geht, dann versuchen wir aus diesen nicht eindeutigen Kindern, vor allem mit denen er ja zu tun hatte, Menschen zu machen, die zumindest vom äußeren Erscheinungsbild her möglichst männlich oder weiblich aussehen. Und was damit in Zusammenhang steht, und man sollte sie möglichst typisch männlich oder weiblich erziehen, entsprechend der körperlichen Zuordnung, die man vorgenommen hat, und sie auch hormonell behandeln. Und man hat gemeint, wenn die so eindeutig aussehen und eindeutig erzogen werden, dann werden das Menschen sein, die als erwachsene Personen sich eindeutig männlich oder weiblich erleben. Wir haben ja in unserer Hamburger Studie erwachsene Personen untersucht, die genau diese Geschichte haben und haben festgestellt, dass es doch einen nicht kleinen Prozentsatz an Personen gibt, die trotz dieses Versuches, sie eindeutig zuzuordnen, eindeutig umzuformen, wenn ich das so sagen darf, für sich sagen, ich erlebe mich nicht eindeutig männlich oder weiblich.
Das hat eigentlich zu einem Paradigmenwechsel geführt, oder? Die Philosophie von Tomani war so früh wie möglich. Und die neuen Leitlinien sagen, so lange wie möglich abwarten und operative Eingriffe, wenn sie nicht medizinisch zwingend geboten sind, erstmal gar nicht. Ja. Und dann mit Mitbestimmung des betroffenen Menschen. Ja. Das Erstaunliche, was ich aber gelesen habe, ist, es gibt eine Statistik über Operationen in Deutschland. Die ist zumindest bis 2014, soweit reicht diese Zahl, immer noch relativ hoch. Jedes Jahr etwa 1700 Operationen. Was sind das für Operationen?
Also es gibt verschiedene Operationen. Es gibt auf der einen Seite Operationen, die nötig sind, weil physiologisch etwas, ich sage jetzt mal, einfach nicht in Ordnung ist. Zum Beispiel der Urin nicht abfließen kann, ähnliche Dinge. Dann gibt es Operationen, die rein, wenn man so will, kosmetisch sind, wie wir sagen. Das heißt, das Aussehen ist in irgendeiner Form auffällig. Der Penis ist zu klein, die Klitoris ist zu groß oder solche Dinge. Und dann gibt es die Operationen, die eben vor allem, also das wird kritisiert, aber was vor allem eben kritisiert wird, wenn das Genitale nicht eindeutig ist, dann das Kind einem Geschlecht zuzuordnen. Und was man in der Vergangenheit gemacht hat, wenn ein Kind zur Welt kam und man konnte nicht feststellen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, hat man viele dieser Kinder zu Mädchen gemacht, weil es einfacher ist, ein weibliches Genitale zu formen als ein männliches Genitale. Und das hat zu sehr tragischen Entwicklungen teilweise geführt, weil wenn Sie ein weibliches Genitale konstruieren, wenn ich das so sagen darf, dann muss diese Vagina, die künstlich erzeugt wird, auch benutzt werden. Ich sage das jetzt extra so ein bisschen abwertend, weil es sonst wieder zuwächst. Und das hat dazu geführt, dass Kinder über Jahre, in der Medizin spricht man vom Bougieren, über Jahre etwas eingeführt bekommen haben in die Vagina, nur damit sie als Erwachsene einen Geschlechtsverkehr im klassischen Sinn machen können. Und das ist etwas, was heftig kritisiert wird und wo wir heute sagen, das sollte man möglichst nicht machen. Aber es gibt immer noch Chirurgen, die auf dem Standpunkt stehen, es ist einfacher, Kinder zu operieren, als Kinder im späteren Alter zu operieren. Also so ganz vom Tisch ist das noch nicht.
Nochmal eine Nachfrage. Gibt es Daten darüber, wer hier eigentlich die treibende Kraft ist? Sind es die Ärzte, die irgendeiner übergeordneten Norm gerecht werden wollen sozusagen und in dieses binäre System verfallen? Sind es die Eltern, die sich das wünschen? Weiß man darüber etwas?
Also es ist sicherlich beides. Also man darf nicht unterschätzen, dass gerade wenn Eltern aus anderen Kulturkreisen kommen, wo sie Angst haben, dass wenn dieses Kind nicht eindeutig ist, dass es diskriminiert wird. Und das war ja auch der Ansatz von Tomani ursprünglich, dass sie sagen, um Gottes Willen, wir müssen dieses Kind eindeutig machen, sonst wird es in dieser Gesellschaft nicht bestehen können. Es ist nicht so einfach. Ich glaube, einfach zu sagen, es sind die Ärzte. Der Gedanke dahinter war, wir können heilen. Und die Idee war, wenn man einen Körper eindeutig männlich oder weiblich macht, dann kann man sie von ihrem, ich sage jetzt mal, Zwittertum heilen. Und das weiß man heute, dass das so in der Form, wie man sich das vorgestellt hat, nicht geht. Zu sagen, es sind nur die Ärzte, glaube ich, da tut man den Ärzten Unrecht. Ich bin übrigens keine Ärztin, weil ich in solchen Gesprächen immer schnell als Medizinerin dastehe, sondern Psychologin und habe mich vor allem mit den psychologischen Auswirkungen eben genau dieser Behandlungen beschäftigt. Aber ich glaube schon, dass es ein Zusammenspiel von Ärzten und Eltern ist und es ist ganz wichtig, dass gerade in den ersten Monaten oder nach der Geburt wichtig ist zu erkennen, dass es ganz selten ein Notfall ist. Also wir müssen nicht irgendetwas machen. Es gibt Notfälle, aber das ist ganz selten der Fall. Und es ist überhaupt keine Eile, da Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung man Kinder behandelt. Wichtig ist zu wissen, dass wir bis heute nicht vorhersehen können, wie die psychische Entwicklung so eines Kindes sein wird. Wenn wir das wüssten, dann wären diese Entscheidungen sehr viel einfacher.
Aber das lernen wir ja auch aus der transsexuellen Debatte sozusagen. Selbst wenn der Körper eindeutig ist, wissen wir nicht, wie die psychische Entwicklung verlaufen wird. Das können wir auch nicht vorhersagen.
So. Da haben Sie recht, ja.
Ja. Volker Beck, wenn man die Diskussionen so in Foren vergleicht und sich anschaut, dann sind häufig Wortmeldungen, die sagen, eine kleinste Minderheit zwingt einer großen Mehrheit ein neues, ein weiteres Geschlecht oder eine dritte Option auf. Wie würden Sie es einschätzen? Ist diese binäre Gesellschaft, in der wir leben, eigentlich schon so verfasst, um mit einem solchen Urteil und den Folgen dieses Urteils umgehen und leben zu können? Also die Ehe, gleichgeschlechtliche Ehe, ist ja auch ein Riesenmeilenstein. Wie würden Sie in Bezug auf diese Entscheidung, jetzt die Entscheidung zu Intersexualität, versuchen mit einzuordnen?
Also ich bin froh, dass das Bundesverfassungsgericht endlich gehandelt hat, nachdem man gesehen hat, dass sowohl bei dem Thema transsexuellen Gesetz als auch Akzeptanz von Intersexuellen oder einer dritten Option der Gesetzgeber nicht willens und in der Lage sich gesehen hat, sich dem Thema zu nähern. Es gab zwar immer wieder Entwürfe, die irgendwie Donnerstagabend nach 22 Uhr irgendwann im Plenum entweder diskutiert wurden oder in zu Protokoll gegebenen Debatten abgehandelt wurden, aber eine tatsächliche Beschäftigung des Parlaments mit diesen Fragen im Sinne von, dass man es einer Entscheidung zuführt und alle Parlamentarier sich eine Meinung bilden zu dem Thema, wie sie das Problem bearbeiten wollen, hat es nie gegeben. Und es gab auch keine couragierten Leute im Bundesinnenministerium, die für Personenstandsrechtsfragen zuständig sind, die einfach mal gesagt hätten, da machen wir mal einen Gesetzentwurf und dann diskutieren wir den halt um Donnerstag um 10 und dann regeln wir all diese Fragen. Und das Bundesverfassungsgericht ist eben für den Grundrechtsschutz der Menschen da. Und wenn das Grundrecht von einem Menschen verletzt wird und dieser Mensch wendet sich an das oberste Gericht, dann muss das Gericht Abhilfe schaffen. Egal, ob die Gesellschaft hinterher ein großes Fragezeichen hat und denkt, was kommt da jetzt auf uns zu, haben wir noch nie drüber nachgedacht. Es gibt keinen Anspruch der Mehrheit, die Grundrechte wegen mangelnder Nachdenklichkeit einer Minderheit nachhaltig zu beeinträchtigen. Und deshalb werden diese Fragen jetzt gelöst werden müssen und ich hoffe dadurch, dass das Bundesverfassungsgericht den Bundestag jetzt zwingt, was zu machen. Es muss nämlich, der Bundestag muss sich entscheiden, ob er auf den Geschlechtseintrag künftig verzichtet oder eine dritte Option und vielleicht noch die Option, sich noch nicht zu entscheiden, als vierte Option einführt, was ich sozusagen in der Kombination vernünftig fände. Und bei der Gelegenheit sollten wir sinnvollerweise das Transsexuellengesetz, das rechtspolitisch ein Trümmerfeld ist, weil das Bundesverfassungsgericht einen Paragraphen nach dem anderen aufgehoben hat, endlich durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen, wo wir einfach uns von dem Grundsatz leiten lassen, der gar nicht so weit weg ist von dem Grundsatz, den das Gericht hier gewählt hat. Über die geschlechtliche Identität einer Person kann die Person nur selbst kompetent Auskunft geben. Kein Richter, kein Gutachter, kein Sachverständiger, kein Beamter. Und wenn man das zur Grundlage nimmt, kann man eigentlich ganz schlanke Gesetze machen. Und es gibt ein paar Folgeregelungen, wir sind halt ein super überreguliertes Land, die man auch irgendwie dann anpassen muss, damit man weiß, was ist denn bei den Quotierungsgesetzen in den Vorständen von Aktiengesellschaften, was ist bei den Mitbestimmungsgremien, dass die Frauen in den entsprechenden Gremien weiter in ihren Interessen vertreten sind und was würde passieren, wenn die ausgesetzte Wehrpflicht wieder in Kraft gesetzt wird, weil die steht ja in der Verfassung nach wie vor drin und sie gilt nur für Männer. Was ist dann mit den Leuten, die in der dritten oder vierten Kategorie sind? Das muss man einfach regeln. Das sind übersichtliche Fragen, das kann man so rum oder so rum regeln. Da habe ich bei vielen Fragen gar keine so große Leidenschaft. Aber ich finde auch, wenn wir das jetzt alles anpacken, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wir bei der Frage, wie wir das benennen und so weiter, uns einen Moment Zeit nehmen und den Menschen, die es betrifft, auch mal zuhören. Das haben wir über Jahrzehnte nicht gemacht. Wir haben sie in ihrer Existenz ignoriert. Wir haben sie mit Gewalt zum Teil in etwas hineingepresst, was ihnen nicht angemessen war. Und wir sollten hier dann in dem Verfahren wenigstens einmal zum Ausdruck bringen, dass wir den Menschen zuhören, weil die Gesetze sind für die Menschen da. Nicht die Menschen müssen sich nach den Gesetzen richten, um ihnen gemäß zu werden. Das ist ein ganz wichtiger Grundlage. Und weil zu Ihrer Ausgangsfrage, tun wir der Gesellschaft da was an? Es muss sich wirklich niemand in seinem Leben ändern, den es nicht betrifft. Und den es bislang betroffen hat, der ist froh, wenn es jetzt endlich mal eine Lösung gibt. Wichtig ist, dass die Rechtsordnung diesen Menschen endlich zu ihrem Recht verhilft.
Herr Beck, Sprache macht Politik und wir schreiben und sprechen das Sternchen oder den Unterstrich, wie gesagt, Anwesende oder Studierende. Azubis ist so ein Begriff, der eigentlich vor vielen, vielen Jahren dann Karriere gemacht hat und eigentlich das Thema vorweggenommen hat. Ich sage Ihnen mal, ich habe auf dem Twitter-Kanal von der dritten Option einen Tweet gefunden, wo jemand eine Anzeige getwittert hat. Und da wird gesucht, zum baldigen Eintritt, einen Volljuristen als juristischen Mitarbeiter. Und dann geht, Klammer auf, männlich, weiblich, divers in Vollzeit. Also ist das die Sprache? Wir suchen einen Volljuristen, also männlich, einen Mitarbeiter, der dann aber auch divers sein kann. Also zeigt das nicht so ein bisschen das sprachliche Dilemma?
Also das Sternchen oder Gender Gap oder was man immer da hat, das sind ja Krücken. Das sind ja nicht Ziele, sondern das sind Instrumente, wenn man nicht weiter nachdenken will, dass man möglichst inklusiv deutlich macht, ich meine jetzt hier alle. Aber ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand wirklich zum Ausdruck bringt, dass er alle Menschen in einem Saal anspricht, wenn er sich da auch auf alte Sprachhülsen oder so zurückbezieht. Es kommt auf die Haltung an und es kommt auf den Respekt an. Und diese Sprachformeln, die sich da eingebürgert haben, damit man es sich einfacher macht, insbesondere für Organisationen, die einfach einen einheitlichen Sprachduktus in ihren Broschüren haben wollen, die müssen sich da mal entscheiden, nehmen wir dieses Instrument oder jenes, um inklusiv zu sein. Aber das ist nicht gemeint als Sprachpolizei, dass jetzt alle zwingend so reden müssen. Es kommt nicht darauf an, wie wir das zum Ausdruck bringen, aber es kommt darauf an, dass wir allen mit Respekt begegnen und sie auch annehmen. Ja? Also schon in der Bibel heißt es, ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Den einzelnen Menschen als Einzelnen in seiner Identität wahrzunehmen, ist ein Urbedürfnis des Menschseins, weil man sich damit angenommen fühlt, man fühlt sich wahrgenommen. Und darauf, finde ich, hat jeder einen Anspruch. Mit welchen Instrumenten wir das machen, da rate ich unseren eigenen Bewegungen, immer etwas gelassener damit umzugehen und auch mal wahrzunehmen, dass jemand, der sich anders ausdrückt, vielleicht trotzdem aber Respekt zum Ausdruck gebracht hat. Und umgedreht, diejenigen, die denken, da kommt jetzt ganz Schlimmes auf sie zu, zu sagen, wenn sie diese ganzen Gender-Stars und Gender-Gaps und sonst was nicht machen wollen, lassen sie es bleiben. Aber sehen sie zu, dass sie tatsächlich auch jeden wahrgenommen haben und angenommen haben, wie sie das dann machen, wenn sie fantasievoller sind als diejenigen, die solche Sprachvorschläge entwickelt haben. Sei es drum, dann wollen wir das auch akzeptieren, weil es geht ja um Vielfalt.
Ich habe in der Vorbereitung, auch weil ich überlegt habe, wie muss ich mich denn sprachlich bewegen, unter anderem die Aussage einer intersexuellen Person gelesen, die sagte, wenn mich jemand er oder sie nennt, bin ich beleidigt und möchte eine Entschuldigung. Wie halten Sie es und glauben Sie, wie Volker Beck das er hofft, es kommt jetzt ein bisschen mehr Entspannung in die Debatte und wir können das Ganze in Ruhe angehen oder brauchen wir ein drittes Personalpronomen wie im Schwedischen das Hen, das da eingeführt worden ist?
Ich finde das jetzt beides gar keinen Widerspruch. Also ich finde, es ist durchaus möglich zu sagen, auf längere Sicht würde ich mir schon wünschen, dass sich Sprache auch verändert, ja, weil das natürlich was macht, wenn ich einfach keine Worte für etwas habe, dann kann ich mir das auch nicht richtig vorstellen. Das macht eben genau diese Unsichtbarkeit, über die wir hier schon auch gesprochen haben. Und trotzdem kann ich versuchen, mir dabei auch eine gewisse Entspanntheit zu erhalten. Und ich glaube, wenn ich jetzt jedes Mal beleidigt wäre, dann würde ich halt nur noch beleidigt durch die Welt laufen. Kann man machen. Tut mir selber dann auf Dauer halt auch nicht gut und wahrscheinlich auch niemandem anderen.
Das Stichwort Sichtbarkeit möchte ich nochmal aufnehmen. Ich habe nämlich erfahren, wir haben beide geschwärmt für die gleichen Kinderbücher, nämlich für Fünf Freunde von Enid Blyton. Und da gibt es die Figur George, ja, die eigentlich Georgina heißt, aber jeden wüst beschimpft, der sie so nennt. Ja. Und dieser Figur haben sie sich sehr nahe gefühlt. Und danach haben sie vorhin gesagt, hat man doch erstmal das Gefühl, in meiner Besonderheit bin ich sehr allein. Sorgt diese Debatte jetzt dafür? Und haben Sie die Hoffnung, dass die Verfassungsgesetzgebung dafür sorgt, dass diese Sichtbarkeit zur Normalität wird oder die Normalität zur Sichtbarkeit, die Vielfalt zur Normalität?
Ja, natürlich wäre das mein Wunsch oder ich denke, es macht einfach jetzt schon ganz viel, wenn ich mir vorstelle, an dem Moment, wo ich sozusagen dann von Seiten der Medizin über mich erklärt bekommen habe, intersex zu sein, ins Internet gehen zu können und Zeitungsartikel lesen zu können über andere und da jemanden zu sehen und zu sagen, ah, okay, so kann das aussehen oder das kann das heißen, das macht ja was mit mir und das hoffe ich sozusagen den Menschen, die jetzt eben noch ein bisschen jünger sind, halt einfach geben zu können. Und das ist ja jetzt natürlich auch nicht nur mein Ding, sondern es ist ja jetzt tatsächlich so gewesen, dass im Zuge von dem Urteil durchaus auch ein paar andere Intersex-Personen dann an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und ja, das verändert natürlich das Gefühl dazu.
Volker Beck, der Auftrag an den Gesetzgeber lautet, bitte bis Ende diesen Jahres soll es doch bitte mal geregelt sein. Wagen Sie eine Prognose, wie diese gesetzgeberische Debatte verläuft? Eher unaufgeregt oder eher aufgeregt nach dem Motto, jetzt müssen wir Tausende von Gesetzen auf ihre Formulierung prüfen und das wird ein Riesenaufwand und überall müssen wir komische Formulierungen einfügen und so weiter?
Also ich bin kein Futurologe, deshalb weiß ich natürlich ja, auch nicht, wie so etwas
mehr als 20 Jahre Parlamentserfahrung
konkret verlaufen wird. Und man hat ja leider schon in der Presse lesen können, dass auch innerhalb der neu alten Bundesregierung es zwischen den Ressorts des Innenministeriums und des Familienministeriums unterschiedliche Vorstellungen gibt. Eigentlich finde ich, sind die Fragen relativ übersichtlich und ich glaube, es braucht in der Koalition eine Grundsatzentscheidung, wie man das jetzt regelt und dann den Arbeitsauftrag an die Ressorts, diese Grundsatzentscheidung umzusetzen. Ich hoffe, dass die Koalition die Kraft findet, die Grundsatzentscheidung vor der Sommerpause zu treffen, damit nach der Sommerpause ein Referentenentwurf da ist, der dann auch mit den Betroffenen, mit den Fachorganisationen und mit den Juristen nochmal besprochen werden kann und damit es dann bis zum Jahresende über die Bühne geht. Und ich hoffe, dass man die Fragen, wie gesagt, die Überwindung des transsexuellen Gesetzes durch ein Selbstbestimmungsgesetz und die Umsetzung dieses Verfassungsgerichtsurteils in einem Aufwasch macht, hat einmal den Vorteil politisch, dass man nicht drei Debatten führen muss, was vielen Leuten im Parlament und in der Regierung unangenehm ist, über solche Sachen intensiver und länger zu reden. Und dann sollte man ihnen anbieten, dann lasst uns es in einem Rutsch richtig regeln und lasst uns das ernst nehmen, was das Verfassungsgericht in seinen Leitsätzen gesagt hat. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt die geschlechtliche Identität und zwar jeder Person, und jeder Identität. Und das ist eigentlich eine Überschrift, die kann man über beide Regelungskomplexe durchaus setzen. Und wenn man über Respekt redet, glaube ich auch, dass viele Leute, denen das lebensweltlich erstmal fremd ist, durchaus die auch gewinnen kann. Wenn man darüber redet, wir wollen geschlechtliche Vielfalt fördern, dann kriegen die Leute Angst und laufen davon. Also wir müssen auch ein bisschen darauf achten, wie wir falsche Abwehrmechanismen erst gar nicht aufkommen lassen gegen diese Anliegen. Und dann wäre das bis zum Jahresende zu schaffen.
Frau Richter-Appelt, die Gesellschaft lernt, dass Männer, biologisch Männer, die als Frau leben, transsexuell, Sperma haben einfrieren lassen, dann sozusagen Mutter werden, aber das gerichtlich nicht anerkannt bekommen. Die Grenzen der Reproduktion, der menschlichen Reproduktion, hat man den Eindruck, lösen sich immer mehr auf, dass dieses binäre Modell Mann, Frau, Kinder, dass das alles irgendwo nicht mehr so funktioniert. Und wie sehen Sie diese Entscheidung jetzt, die bis zum Jahresende getroffen werden muss? Diese Uneindeutigkeit in der dritten Option im Geschlecht, einerseits leben zu können, aber als Gesellschaft auch aushalten zu müssen oder auch aushalten zu können. Wie schätzen Sie das ein?
Also das war jetzt eine sehr komplexe Frage,
ja, muss ich sagen. Ich habe mich auch sehr konzentriert. Ja.
Also vielleicht können wir es an dem Beispiel erstmal deutlich machen. Die Frage ist, wie gehe ich mit einem Kind um, das intersexuell ist? Kläre ich das Kind auf? Kläre ich die Umwelt auf? Kläre ich den Kindergarten auf? Kläre ich die Schule auf und so weiter? Und dann stoßen wir bereits an einen Punkt, der nicht so einfach zu beantworten ist. Es gibt Kinder, die kommen bei der Tür herein und sagen, ich bin intersexuell, was bist du? Die gehen also sehr selbstsicher damit um. Wenn so ein Kind aber in einen Kindergarten kommt, wo die Kindergärtnerinnen nicht fähig sind oder willens sind, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, wird dieses Kind ganz schnell ausgeschlossen werden. Also es ist nicht so einfach. Und vor allem möchte ich auch deutlich machen, wir haben ja auch mit Eltern gearbeitet, die sehr offen damit umgegangen sind. Und dann kommt dieses Kind in die Pubertät und ein 12-jähriges Kind, in welcher Rolle auch immer es lebt, wirft der Mutter vor, wieso wissen eigentlich alle, dass ich intersex bin. Also was ich damit nur deutlich machen möchte, auf jeden Fall ist es wichtig, dass die Gesellschaft sich damit auseinandersetzt. Es ist auch unglaublich wichtig, dass die betroffene Person für sich entscheiden kann, zumindest ab einem gewissen Alter, wem sage ich es und wem sage ich es nicht, und nicht die betroffenen Personen gezwungen sind, die Gesellschaft zu verändern, sondern das muss andersrum laufen. Also wie gesagt, die Frage, die Sie gestellt haben, ist eine sehr komplexe Frage, und ich glaube, was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen in Schulen aufklären, wir müssen Mediziner aufklären, die teilweise keine Ahnung haben, im Psychologieunterricht kommt es nicht vor, Krankenpfleger kennen das Thema nicht. Also ich glaube, die gesellschaftliche Aufgabe ist vor allem mal aufzuklären, was es überhaupt gibt und wie man mit dieser Thematik umgehen kann.
Aber ich habe den Begriff des Erziehungsgeschlechts nicht ganz unmotiviert in die Runde geworfen. Wie sollen Eltern damit umgehen? Wie ist sozusagen die Beziehung zwischen Eltern und Kind, also auch in den ersten 2, 3 Jahren, wo das sozusagen gar nicht so kommunizierbar ist?
Also ich denke, was ganz wichtig ist, dass wir nicht so eine enge Vorstellung davon haben, was ein Mädchen oder ein Junge ist. Also ein Mädchen, das auf Bäume klettert, ist noch kein Junge, ja? Es gab eine Zeit, wo man vor allem Kindern, die jetzt eher in den Bereich Transsexualität fallen, also wo Kinder sich völlig anders verhalten haben als ihr biologisches Geschlecht, wo man so damit umgegangen ist, dass man einem Jungen, der nur mit Puppen spielen wollte, dem hat man die Puppen weggenommen und gesagt, du musst mit Autos spielen. Da gab es Tragödien in diesen Familien, weil diese Kinder einfach anders sein wollten. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in der Erziehung dieses Kindes ist, dass man dieses Anderssein eher als etwas Besonderes ansieht und nicht als etwas ansieht, was man diskriminiert und was man abschaffen muss. Ich glaube nicht, dass wir ganz darum herumkommen, einem Mädchen zu sagen, zum Beispiel im Kindergarten, spiel mit dem Mädchen mit, auch wenn du ein bisschen anders bist. Also ich glaube, dass die Auseinandersetzung über Geschlecht auch in diesem Fall stattfinden muss. Mhm. Und es ist sicherlich so, dass es schwierig ist, wenn ein Kind jedes Mal neu entscheiden muss, gehe ich jetzt zu den Jungs oder gehe ich jetzt zu den Mädchen, sondern wenn man das zumindest mit dem Kind irgendwie erarbeitet, in welche Gruppe es sich eher eingliedert, wenn es denn zum Beispiel Kindergarten, Schule und so weiter kommt. Also ich glaube, wir kommen nicht darum herum, diese Thematik mit dem Kind in der Erziehung zu benennen, zu diskutieren, anzusprechen und so weiter und so fort. Und einfach so zu tun, du kannst ja irgendwo dazwischen dich positionieren, ich glaube, da ist ein Kind überfordert.
Sagen Sie mir doch noch einmal, wie sieht denn der Alltag in einer Geburtsklinik aus, wenn ein intersexuelles Kind zur Welt kommt? Das Familienministerium hat gerade ein kleines Faltblatt herausgegeben für Eltern von intersexuellen Kindern und sagt, Gemach ist ein besonderes Kind, aber ein Kind. Nimmt es so an, erstmal wartet mal ab, was passiert. Erreichen diese Informationen Eltern, bekommen sie Hilfe, brauchen sie psychologische Unterstützung? Wer berät sie? Sind die Ärzte für dieses Thema genügend geschult, für den Umgang mit dieser Situation, diese Offenheit herzustellen?
Das ist ein schwieriges Thema. Also ich glaube zum Beispiel die Forderung, dass ein Psychologe mit einbezogen werden soll, finde ich eine ganz wichtige Forderung. Aber wir brauchen auch Psychologen, die wissen, was Intersexualität ist. Und die gibt es noch sehr wenig. Das heißt, in diesen Faltblättern werden bestimmte Dinge gefordert, die sicherlich wichtig sind umzusetzen. Aber ich glaube, wir dürfen uns nichts vormachen, dass das in vielen Fällen noch nicht passiert.
Vanja, jetzt wird sozusagen nach dem Spruch des Bundesverfassungsgerichtes gearbeitet an Gesetzgebung. Was sind denn Ihre Erwartungen daran, was passieren muss? Sie haben vorhin, als Volker Beck sagte, bitte Selbstbestimmung statt Zuordnung von Geschlecht, haben Sie genickt. Gibt es weitere Erwartungen, die Sie jetzt ganz konkret haben?
Naja, also ich denke, das sind alles Punkte, die schon benannt wurden, dass eben einfach mehr Selbstbestimmung möglich ist, was Geschlecht angeht, dass es auch Aufklärung darüber gibt, über die Vielfalt an Geschlechtern, die ja auch nicht geschaffen werden muss, sondern die einfach real da ist, die nur irgendwie wahrgenommen werden muss. Und natürlich auch, dass gerade in der Medizin es ein Umdenken gibt, also eben, dass nicht davon ausgegangen wird, Intersex ist was, was ja korrigiert oder was tatsächlich auch weg. Also ich denke da an das große Feld so Pränataldiagnostik, was jetzt neben den OPs auch noch im Bereich der Medizin liegt, wo es tatsächlich der Fall ist sozusagen, dass Menschen dann vorher untersuchen, was wird es denn für ein Kind aus diesem Embryo möglicherweise später und sich dagegen entscheiden, ein Kind zu bekommen, was eben intersex ist. Ne? Wo ich mich halt frage, was ist das für so eine Gesellschaft, die so einen Erwartungsdruck und so Leistungsdruck aufbaut, anstatt zu versuchen, für alles, was es eben so an Menschen gibt, Raum und Möglichkeiten zu schaffen.
Worauf ich da abbild noch, ist die Situation im Krankenhaus oder die Situation zwischen Eltern, Kind und Arzt eine offene. Es gibt Leitlinien, es gibt aber auch die Forderung, und Vanja, soweit ich das verstanden habe, erhebt auch die dritte Option diese Forderung, unnötige Operationen tatsächlich zu verbieten.
Ja.
Brauchen wir eine solche Regelung?
Theoretisch brauchen wir sie nicht, weil wir medizinisch nichts machen dürfen, was nicht medizinisch indiziert ist. Und die große Diskussion, ist es medizinisch indiziert, ein Kind einem Geschlecht zuzuweisen? Nein. Also insofern ist die Frage, ob wir nicht einfach rechtlich so handeln müssen, wie es gegeben ist. Ich weiß nicht, ob es Sinn machen würde, da ein Gesetz zu machen, das zu verbieten. Ich glaube, auf jeden Fall wichtig sind diese Leitlinien, die erstellt werden. Nur das Problem von Leitlinien ist, dass die sind nicht bindend. Also selbst wenn die Ärztekammer Leitlinien erstellt, dann ist es nicht so, dass alle Ärzte sich danach richten müssen.
Ja, richten müssen sich natürlich eigentlich schon bei der Frage der Auslegung allgemeiner Rechtsvorschriften. Jede medizinische Behandlung ist erstmal eine Körperverletzung, die durch eine Einwilligung, die rechtswirksam ist, gerechtfertigt sein kann. Und die Frage ist, dürfen Eltern in eine operative oder hormonelle Therapie bei einem intersexuellen Kind einwilligen? Ist das eine vernünftige Kindeswohlentscheidung der Eltern? Und ich würde sagen, nein. Also das ist letztendlich eine Frage an den Gesetzgeber, der gucken muss, ist es rechts tatsächlich der Fall, dass das weiter stattfindet, obwohl das eigentlich klarerweise Körperverletzungen sind, die nicht gerechtfertigt werden können durch eine Einwilligung. Findet es weiter trotzdem statt, obwohl es eigentlich im Recht schon so verankert ist, dann bräuchte man vielleicht eine Sondernorm, die nochmal dem dümmsten Arzt vor Augen führt, dass er hier gerade eine strafbare Körperverletzung begeht, wenn er so handelt, wie er sich das in seinem Kopf zurechtgelegt hat, weil es der Integrität des behandelnden Kindes nicht gerecht wird und es keinen vernünftigen medizinischen Grund gibt, da weiter zu handeln. Im Zweifelsfall, das Recht entscheidet sich immer im Einzelfall, klar, aber das ist relativ klar von dem, was hier im Wording gewollt ist. Und das würde das nochmal klarstellen für diejenigen, die es nicht kapiert haben, okay, dass seitdem wir wissen, dass eben Intersexualität keine Krankheit ist, sondern eine Variante des menschlichen Seins, dass es eben auch keine Möglichkeit gibt, gegen den Willen oder ohne den Willen des Betroffenen oder der Betroffenen hier irgendwie zu handeln. Ich bin jemand, der nicht gerne immer viele Gesetze macht, deshalb ist es eine Frage an die Praxis. Und wenn die Praxis sagt, ja, da gibt es noch ein Problem, dann müssen wir es zum Schutz der Menschen und der Kinder, um die es in dem Fall geht, auch im Strafgesetzbuch regeln und das heißt klar verbieten.
Das dritte Geschlecht, nicht nur eine Frage des Rechts. Darüber diskutierten beim 69. Zeitforum Wissenschaft Vanja von der Kampagne für eine dritte Option, Professor Hertha Richter-Appelt, ehemalige stellvertretende Direktorin des Instituts für Sexualforschung und forensische Psychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung, und Volker Beck, die Grünen, Publizist und Mitglied des Deutschen Bundestages von 1994 bis 2017. Die Moderation hatten Andreas Sendker, Die Zeit, und Uli Blumenthal, Deutschlandfunk. Sie hörten die Aufzeichnung vom 27. Februar 2018 in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.